Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 11. Folge ist Nadine Hobus zu Gast. Frau Hobus ist Intensivpflegerin an der Charité Berlin und wurde stellvertretend für alle Pflegekräfte zur Berlinerin des Jahres 2021 ernannt. Mit ihr spricht Professor Dr. Henriette Neumeier, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, über Corona, die Lage der Pflege und dringenden Reformbedarf.
Guten Morgen, Frau Hobus.
Guten Morgen.
Ich freue mich, Sie hier zu haben. Ich darf Sie kurz vorstellen bei unserem Podcast. Sie sind Intensivkrankenpflegerin an der Charité Berlin und das ist nicht das Einzige, was Sie so besonders macht. Sie sind sehr berühmt geworden, gerade in den letzten 2 Jahren während der Covid-Pandemie, sind häufig in den Medien gewesen, sind auch ausgezeichnet worden als stellvertretend für die gesamten Pflegekräfte in Berlin, auch als Pflegerin des Jahres von der Berliner Morgenpost im Jahr 2021. Zugleich haben Sie auch Praxiseinblicke beschert in den Pflegeberuf im Fernsehen mit der Dokuserie Herz und Viren. Das heißt, Sie sind einerseits ganz stark involviert in die praktische Seite der Pflege. Dann sind Sie auch noch Führungskraft. Das heißt, das ist so die zweite Ebene, in der Sie täglich unterwegs sind. Und dann werden wir von Ihnen auch sicherlich einiges erfahren zu den Themen, die Sie politisch bewegen, also dem Pflegepersonalmangel, den wir aktuell erleben. Und nicht zuletzt sind Sie auch noch dabei, obwohl Sie sozusagen stark im Berufsleben eingebunden sind, auch noch in der Familie mit 2 Kindern, wie ich erfahren durfte. Gleichzeitig noch im Studium, gerade in den letzten Zügen in der Abschlussarbeit, eine sehr intensive Phase, wie ich von meinen Studentinnen und Studenten kenne, und schreiben da über ein klinisch sehr interessantes Thema im Bereich der Intensivpflege. Also erstmal willkommen im Podcast und wie bringen Sie das eigentlich alles unter einen Hut?
Herzlichen Dank für die nette Einleitung. Wie bringe ich das unter einen Hut? Das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Aber es ist der Antrieb, der zählt tatsächlich. Die verschiedenen Rollen, also hinter diesen ganzen Aufzählungen, die Sie gerade gemacht haben, stehen ja Rollen. Die Mutterrolle, die Rolle der, also im Führungsteam halt auch Führungskraft, dann auch einfach in der direkten Patientenversorgung etc. und als Studentin. Und das muss irgendwie alles organisiert werden. Der Antrieb muss da sein und es muss organisiert werden. Und dann ist, denke ich, alles machbar. Mhm. Und ich versuche immer ein bisschen danach zu leben, wollen will, ist es auch ein Weg. Und bisher hat es immer geklappt.
Prima. Wenn wir mal daran denken, Sie haben gesagt, der Wille zählt und auch die Motivation dann wahrscheinlich. Was hält Sie denn motiviert, wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, die Pflege ist ja immer in den letzten Jahren gerade in der Diskussion, dass es auch sehr intensive Arbeitsplätze sind, sehr anstrengende Berufe, auch körperlich sehr intensiv. Was trägt da eigentlich durch als Motivator, weshalb man sich das sozusagen antut, weswegen man sogar sich noch mehr antut und begeistert dann auch für seine Profession streitet?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich den Job immer noch liebe. Also die direkte Patientenversorgung ist für mich immer noch die Königsdisziplin. Alles andere ist das Drumherum. Und es ist einfach die Zusammenarbeit mit den Patienten, auch auf der Intensivstation, manchmal der etwas passivere Teil, muss man ja sagen, aber auch mit dem Team. Dieser Zuwachs von zum Beispiel der professionellen Settings irgendwie, das macht total Spaß. Für den Patienten den richtigen Weg zusammenzusuchen und in einem Behandlungsteam tatsächlich zu agieren, ja, ich gehe jedes Mal eigentlich zufrieden aus dem Dienst raus. Also auch wenn der mies war und wir alle, also alle Pflegekräfte wissen, dass es richtig miese Dienste gibt. Aber am Ende kann ich immer sagen, dass ich trotzdem was Gutes und was Richtiges gemacht habe. Und wenn es nur in Anführungsstrichen war, dass sich ein Patient wohler gefühlt hat.
Vielleicht können sich unsere Hörerinnen und Hörer das gar nicht so direkt vorstellen. Wie funktioniert denn eigentlich Intensivkrankenpflege? Wir haben ganz viele Bilder gesehen während der Pandemie, auch in den Medien von ganz verkleideten, sage ich mal, Pflegekräften, die da am Bett mit Planen, mit Geräten arbeiten. Wie ist das wirklich? Also auf was kommt es an und wie gehen Sie durch so einen Tag?
Auf was kommt es an? Die Ganzheitlichkeit. Und das ist schon das komplexeste und schwierigste Thema, wie ich finde. Wir haben einen Patienten dort liegen, einen Menschen, der unserer intensivmedizinischen Betreuung also vonnöten ist. Und wir müssen seine Ganzheitlichkeit begreifen erstmal. Und dann müssen wir ganz individuell für jeden Patienten eben sehen, was wir für diese Person Gutes tun können, damit er aus dieser Misere auf der Intensivstation sozusagen wieder rauskommt. Wie sieht so ein Tag aus? Zuerst sammeln sich alle im Aufenthaltsraum. Das ist immer ganz wichtig, finde ich, fürs Team, für die Bindung. Ja, also dass man sich erstmal unterhält, privat bleibt. Dann gibt's die Übergaben. Dann gibt es nochmal eine direkte Übergabe am Bett, die ist ausführlicher. Vorher ist es immer, also bei uns im Bereich, nur eine Übersicht. Und dann wird erstmal auf Sicherheit bedacht. Dann werden erstmal die Geräte gecheckt, der Patient wird sich angeschaut. Man guckt, ob es irgendwo brennt gerade oder ob das erstmal soweit alles stabil ist. Dann machen wir eine interprofessionelle Visite, gemeinsam mit den Ärzten nach deren Übergabe und auch der Physiotherapie meistens. Und da legen wir im Optimalfall Tagesziele fest für jeden Patienten. Und das ist auch zum Beispiel, also fand ich revolutionär. Das ist auch für die eigene Motivation total gut. Ne? Also wenn ich dieses Tagesziel für diesen Patienten erreicht habe, ist der ein ganzes Stück weiter. Und ich bin zufrieden, weil ich mein Ziel erreicht habe. Ja, und dann geht es in die direkte Pflege, in Umsetzung von Anordnungen. Gespräche werden ständig geführt auf dem Flur. Überall wird sich ausgetauscht. Also es macht wirklich Spaß. Ja, also ich liebe das. Das muss man natürlich mögen, im Team zu arbeiten. Ne? Also wer kein Teamplayer ist, hat es, glaube ich, ziemlich schwer auf der Intensivstation.
Ja, genau, das wäre die Frage gewesen. Kommunikation scheint da ein essentieller Erfolgsfaktor zu sein. Also wenn man sieht, sie starten quasi mit 2 Besprechungen intensiver Art, auch quasi pro Patient dann in den Tag. Diese Teamzusammenarbeit in der Intensivpflege, ist das etwas, wovon wir was lernen können vielleicht, auch wenn wir in den politischen Bereich gucken?
Ich denke, dass, was ich vorhin schon sagte, die Interprofessionalität, die mir sehr am Herzen liegt, das ist, denke ich, ein Thema, was gut übertragbar ist, auch in das politische Setting, dass man sich sämtliche Stakeholder, bei uns das Behandlungsteam, ja, auch zusammenholt und nicht an bestimmten Ebenen das abwirkt, sondern tatsächlich die Praktiker eben mit reinzuholen, weil sie die Arbeitsabläufe kennen, die Prozesse und Schwierigkeiten sehen, die jemand, der in diesem Prozess nicht drinsteckt, gar nicht sehen kann.
Also ein Plädoyer für mehr Teamwork und das über die Schranken sozusagen des Politischen hinaus. Das finde ich einen ganz spannenden Impuls. Sie haben ja auch tatsächlich viel für die Pflege jetzt gesprochen und auch geworben in der Zeit. Nochmal zurück zu dem Thema Belastung im Beruf. Wo sehen Sie sich eigentlich ganz gut unterstützt in der täglichen Arbeit, auch seitens der Rahmenbedingungen? Wo glauben Sie, ist noch Spielraum? Wir sprechen ja ganz viel über Bürokratie, Bürokratievermeidung. Wir wissen, dass Pflegekräfte, Ärzte, das sonstige medizinische Personal extrem viel dokumentieren muss im Alltag. Und Randfrage, wo hilft das? Wo schränkt das aber auch vielleicht ein in der Berufsausübung? Und viel wird ja auch gesprochen zum Thema Digitalisierung. Es gibt eine riesige Digitalisierungsoffensive namens Krankenhauszukunftsgesetz, wo viele Milliarden ausgegeben werden, damit sich die Versorgung dadurch verbessert, der Informationsaustausch erleichtert. Ist das schon angekommen in Teilen? Also von der Umsetzung dieses Projektrahmens ja noch nicht. Aber merken Sie da schon signifikante Verbesserungen? Und sind Sie da eigentlich auch, apropos Teamarbeit, eingebunden in diese Veränderungsprozesse, diese mitzugestalten?
Das war jetzt ganz schön viel.
Das stimmt. Sie können sich einen Aspekt rausgreifen und dann gucken wir, worauf wir dann
das nächstes Unterstützung, eingehen. So ging es los. Genau, Unterstützung. Wir haben inzwischen viele, also Hilfskräfte klingt recht abwertend, finde ich immer, wird auch häufig leider so empfunden. Aber das ist eine wirkliche Stütze und Unterstützung. Wir haben zum Beispiel viele Medizinstudenten bei uns im Bereich, die uns unterstützen, pflegerisch. Und inzwischen ist es sogar möglich, das als Pflegepraktikum im Medizinstudium anzuerkennen. Also da sind wir gerade bei. Es gibt aber erste positive Rückmeldungen. Das heißt, es ist ja eine Win-Win-Situation. Ne? Wir werden unterstützt und die Medizinstudenten können es anrechnen lassen.
Ach, das ist ja spannend. Ich kenne das noch sozusagen aus den Zeiten auf Normalstation, aber ganz, ganz sicher noch nicht in der Intensivmedizin.
Ja, der Intensivbereich war gesperrt. Also laut unserer Studenten, das sind meine Informationsquellen. Und da gehen jetzt Türen auf und da bin ich total froh drum. Ist auch ein Vermächtnis der Pandemie, muss man sagen. Es war nicht alles schlecht.
Und in Bezug auf die Medizinstudenten, was können die mitnehmen? Also kommen die dann auch in diesen Team-Spirit rein? Merken sie da Begeisterung für den intensivmedizinischen Bereich?
Ja, total. Steht? Ich glaube, die Zahlen werden hochgehen für die Spezialisierung zur Intensivmedizinerin oder zum Intensivmediziner. Die sind sehr viele sind total engagiert, total interessiert. Allein, dass sie die Arbeitsabläufe der Pflege, also wenn zu uns ein Arzt in Ausbildung kommt oder ein neuer Assistenzarzt, dann läuft er erstmal einen Tag bei der Pflege mit. Um die Prozesse und Strukturen einfach zu begreifen und auch um zu verstehen, warum manche Informationen an bestimmten Stellen kommen müssen und nicht zu spät, ne? Also, weil sie einfach die Prozesse mitgemacht haben. Und die Medizinstudenten, ich glaube, diesen Pflegetag könnten sich unsere Medizinstudenten tatsächlich sparen. Die wissen viel besser Bescheid als ihre Kollegen, die nicht so lange eingesetzt waren in der Pflege. Das ist echt, glaube ich, eine Bereicherung. Und das schweißt eben auch da schon die Teams zusammen.
Das ist total spannend. Also ein interprofessioneller Ansatz, ganz, ganz früh und nicht spät, wenn man sozusagen seine Rollen schon meint hat, gelernt zu haben. Das ist sehr spannend. Sie haben auch nochmal von den Hilfskräften gesprochen. Also im Prinzip die Idee, dass dieser Teamansatz bei Weitem mehr Berufsgruppen umfasst als die Pflege oder die Ärzte. Sie haben die in der Intensivmedizin schon die Übergaben auch mit den Physiotherapeuten. Was ist daran der Erfolgsfaktor, interprofessionell auch auszubilden und da reinzuwachsen in diese Teamarbeit?
Interprofessionalität erfordert halt so ein paar Voraussetzungen. Es muss natürlich eine zeitliche Ressource geschaffen sein. Also wenn die Berufsgruppe nicht anwesend sein kann, ist sie einfach, fällt sie weg in diesem Gespräch oder in diesem Setting. Mhm. Dann muss eine gewisse Kommunikationskompetenz, sage ich mal, da sein. Ja, gerade für Pflege war es nicht einfach, vor so vielen Leuten, also nur dem Behandlungsteam, aber das waren eben doch schon mal 15 Personen, zu sprechen. Ja, das muss auch gelernt werden. Genauso muss aber auch eine förderliche Kultur vorhanden sein. Und die muss eben auch geschaffen werden. Und dazu gibt es direkt Ansätze schon in der Fakultät auch, gemischte Kohorten zu bilden sozusagen in bestimmten Modulen. Dort eben die pflegerische Akademisierten oder die Studenten aus der Pflege zusammen mit den Medizinstudenten gemeinsam zu schulen. Mhm. Und ich denke, das sind so die Grundsätze, aber in der Praxis müssen wir eben auch was tun.
Also Sie haben einmal die Managementaufgabe wirklich zeitbereit zu stellen, auch erwähnt, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, diese neuen Arbeitsprozesse und das Miteinander dort zu ermöglichen. Wir sprechen ja immer vom Personalmangel im Krankenhauswesen, aber überhaupt auch im Gesundheitswesen. Inwiefern glauben Sie, dass das ein positiver Einflussfaktor sein kann, im Sinne von Motivation im System zu bleiben, im Beruf zu bleiben?
Spontan würde man erst mal sagen, das schließt sich gegenseitig aus, ne? Umso mehr Belastung, umso mehr werden gehen. Andererseits ist die Mitarbeiterorientierung auch natürlich gewachsen. Mhm. Ja, also aus der Angst heraus, dass das Personal vielleicht das Haus verlässt oder ganz aus der Pflege geht. Ich denke, dass wir ganz viel machen können fürs Retaining. Das ist, glaube ich, am Ende nämlich auch das beste Recruiting. Wenn die Mitarbeiter nämlich zufrieden sind im Haus, dann sind sie, glaube ich, die besten Recruiter außerhalb.
Können Sie da vielleicht konkrete Maßnahmen erwähnen, die Sie erleben oder die Sie vielleicht auch als Führungskraft versuchen umzusetzen mit Ihren Teams?
Wir haben ein bisschen geschaut. Ich habe eine tolle Mitarbeiterin, die hat eine Bachelorarbeit geschrieben über die Generation Y. Und ich habe die lesen wollen. Sie hat sie mir gegeben, netterweise. Und ich war total beeindruckt. Und zwar ist es, glaube ich, total wichtig für ein Unternehmen zu wissen, wie diese Generation tickt. Denn in ein paar Jahren sind das 80% aller Mitarbeitenden, also die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen überhaupt. Also welche Bedürfnisse sind da priorisiert, was für Faktoren sind ihnen wichtig auf Arbeit etc. Und das ist zum Beispiel das affektive Commitment, also die emotionale Bindung an den Betrieb, den Bereich, meine Arbeitsumgebung. Und ich mache es mal ein bisschen kürzer, da gibt es 1000 Sachen. Der Job ist für sie halt nicht mehr einfach die Existenzsicherung, sondern ein Ort, wo sie sich verwirklichen wollen. Und dazu passt einfach wie die Faust aufs Auge die transformationale Führung. Ja, diesem Vorbild gehen wir nach, diesem Führungsstil, und versuchen die Mitarbeitenden zu empowern, also sie zu befähigen, ihnen Verantwortung zu übertragen und ihnen möglichst viel Freiheiten zu geben, so viel wir eben können, in Arbeitsgruppen oder Ideen, die, also das ist ein breiter Bottom-up-Ansatz. Wir sind praktisch nur in der Leitungsebene, sehen wir uns eher so als, das klingt immer etwas abgehoben, inspirierend. Ja, wir versuchen mit gutem Beispiel sozusagen voranzugehen, bringen immer wieder Ideen mit ins Team oder Fortbildungsvorschläge, Weiterbildungsvorschläge und versuchen sie einfach individuell zu unterstützen. Das ist extrem aufwendig, wenn man so ältere oder obsolete Führungsstile betrachtet. Ne? Top-down geht heute häufig schneller. Hat sich aber gezeigt, ist überhaupt nicht nachhaltig, ne? Wird überhaupt nicht angenommen im Team.
Ah, okay. Und bekommt sie dazu dann auch direkt das Feedback ihrer Mitarbeitenden, die vielleicht auch mal woanders waren und die jetzt irgendwie neue Entfaltungsräume erleben? Können damit alle umgehen auch? Sie haben jetzt ganz spezifisch auch nochmal auf die Generation Y geschaut, aber es gibt ja auch mehr Generationen. Ich weiß, dass sie sich auch sehr viel Gedanken dazu machen. Wie kann man alle Generationen einbinden, auch gerade vor dem Hintergrund, dass mittlerweile andere Ausbildungsgänge existieren, akademisierte Ausbildungswege existieren. Wie bringt man das zusammen, diese Unterschiedlichkeit? Und ist das Feedback jedes Mal gleich positiv?
Nein, es ist nicht. Aber es ist tatsächlich zum großen, großen Teil positiv. Also die Leute nehmen das sehr gut an. Ja, der Trick ist einfach die Individualität. Ja, also wir hatten tatsächlich auch Mitarbeiter, die feste Strukturen lieben. Ja, und da haben wir gesagt, das können wir so und wollen wir so nicht bieten, weil wir auch wussten, dass 80% des Teams das überhaupt nicht tragen würde in solch festen Strukturen. Wir versuchen, unsere Mitarbeitenden extrem gut zu orientieren in ihrem Setting, also auszurichten, wo wollen wir hin, ne, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Vision, daran arbeiten wir gerade. Und dann möglichst viel Freiraum zu geben. Es ist keine Anarchie, sondern eine Demokratie. Wir stimmen auch ganz viel ab, zum Beispiel. Wollen wir jetzt diese Infusionsleitung oder jene, ne? Und dann geht ein Online-Schreiben rum, wo abgestimmt wird, ne? Also über Microsoft Forms zum Beispiel. Genau, solche Sachen, ne? Und wenn aber jemand strenge, starre Strukturen gern möchte und sich genau an diesen entlang hangeln möchte, sozusagen, dann sind wir, glaube ich, nicht der richtige Bereich.
Und das werden Sie wahrscheinlich dann schon auch in den Prozessen, wenn Sie Personal gewinnen wollen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren wollen, bei Ihnen anzufangen, wenn Sie das überhaupt müssen. Also die Frage, wer spricht sich sowas herum? Das wäre vielleicht Frage eins. Und die zweite Frage, wie drücken Sie das dann aus, wenn Sie neue Mitarbeiter auch anwerben, dass Sie diesen Ansatz verfolgen? Wie sorgen Sie dafür, dass die das verstehen auch und damit die nicht ankommen und denken, ach, ich habe gedacht, jetzt erzählt mir jemand, was ich machen soll, jetzt soll ich auf einmal selber entscheiden. Wie stellen Sie da ein gutes Matching her?
Tatsächlich erwähnen wir das in jedem Bewerbungsinterview und stellen uns dementsprechend kurz vor. Das ist natürlich total komplex, aber an sich sind erstmal alle begeistert über Mitbestimmungsrecht, Selbstwirksamkeit dadurch erfahren zu können etc. In der Praxis wird dann aber häufig deutlich, das ist ja auch ein recht aufwendiger Prozess. Wenn ich selber Prozesse entwickeln möchte, ja, ist das natürlich deutlich aufwendiger, als wenn ich eine SOP vorgelegt bekomme. Bei den meisten ist es aber tatsächlich so, dass sie davon profitieren, das selber spüren und daraus auch Zufriedenheit beziehen.
Und das ist ja ein hohes Maß an Verantwortung, das ich dann bekomme, wo ich vielleicht vorher gesteuert habe, auch vielleicht gesichert war dadurch, dass jemand auch die Verantwortung dafür übernommen hat. Wenn ich die SOP so durchführe, dann bin ich safe. Dieser Verantwortungsraum, den Sie da gewähren, schaffen das sozusagen die Berufsgruppen drumherum auch mitzugehen? Also wie schaffen Sie das im Teameinsatz, diese neuen Räume dann auch zu vertreten? Sie haben vorhin gesagt, man muss jetzt auf einmal dann auch vor Leuten im Team sprechen. Man muss selbstbewusst auftreten ein Stück weit. Man muss vielleicht auch mal irgendwie im Bereich der Studien nochmal dezidierter argumentieren. Also diese Entscheidungsräume gehen mit Verantwortungsübernahme zusammen. Wie gestaltet sich das in der täglichen Arbeit?
Das ist sehr heterogen tatsächlich. Wenn man sein Team gut kennt, weiß man aber, bei wem es größere Barrieren, Hürden gibt und bei wem es besser funktioniert. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei Fallbesprechungen etc., wo man größeren Redeanteil hat als Einzelperson, vielleicht wenn man pflegerisch den Fall vorstellt, dass wir da erstmal die Leute nehmen, wo wir wissen, ah, die haben da schon ganz dickes Selbstvertrauen, ne? Und die können das. Und beim Rest des Teams ist es so, dass viele zuschauen erstmal, dann sehen, dass es keine Blaming-Plattform ist, ja, sondern diese positive Rückmeldung eben bekommen, ah, ich werde gehört, ne? Also die Pflege wird gehört, Sachen werden auf Augenhöhe ausdiskutiert. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Moderators, genau, dass der das auf Augenhöhe gestaltet, Ja. Und dadurch wachsen auch die Personen, die sich das vorher nicht zugetraut haben. Und ja, und die sind in recht kurzer Zeit, da war ich ein bisschen erstaunt tatsächlich, genauso aussagekräftig in den zum Beispiel Fallbesprechungen oder Visiten. Hm.
Das ist
Vorleben. Vorleben.
Das ist super spannend. Aus der Luftfahrt kennen wir Konzepte, die so teambasiert sind. Jeder sollte reden können, wenn er etwas Wichtiges sieht und wahrnimmt. Dass das auch quasi einen Beitrag zur Sicherheit leistet im Krankenhaus. Inwiefern haben Sie gemerkt, dass das einen Einfluss hat auf die Qualität in der Patientenversorgung, wenn man so teambasiert vorgeht?
Erster großer Vorteil, der aufgefallen ist, weiß ich noch, war im Team, dass die total begeistert waren, dass die über jeden Patienten Bescheid wussten auf Station. Mhm. Normalerweise ist das ja sehr, also ich habe meine Patientengruppe, die ich betreue, da habe ich auch eine direkte Übergabe bekommen, eine intensive, aber ich wechsle ja auch die Patienten. Ne? Dann in der nächsten Schicht bin ich vielleicht bei einem anderen Patienten, weil es sich so ergeben hat, und trotzdem kenne ich schon dessen Hintergrund durch diese gemeinsamen Visiten eben. Genau, das ist der erste Effekt gewesen tatsächlich. Bei den vielen positiven Nebeneffekten, die sich sicher noch einstellen werden, davon bin ich überzeugt, da muss man mal so ein bisschen reingucken, so ganz speziell in die verschiedenen Fälle. Zum Beispiel sind die Tagesziele, die wir manchmal formulieren bei Patienten, wo es ganz prägnant ist, da stellt man zuerst dann auch fest, okay, das klappt. Ja, also wir haben heute einen Fokus darauf und das funktioniert und das bringt ja den Patienten voran. Das sind ja keine ausgedachten Ziele, sondern tatsächlich zielgerichtete Maßnahmen, die da ergriffen werden sollen.
Also der starke Ergebnisbezug einerseits, dass man sich wirklich etwas vornimmt und gleichzeitig, dass man dialogisch gemeinschaftlich zusammenarbeitet und jeder was beiträgt. Das finde ich total spannend. Ich habe ja auch unterschiedlichste Systeme sozusagen in der klinischen Versorgung erlebt, auch Hierarchiesysteme. Manchmal muss es natürlich auch mal schnell gehen. Da ist wahrscheinlich dann etwas weniger Demokratie angesagt oder wie kriegen Sie den Ansatz dann umgesetzt, wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt und ein Patient zum Beispiel reanimationspflichtig wird?
Nein, da wird nicht lange diskutiert. Das sind ganz strukturierte Abläufe, die dann stattfinden, wer wo steht, wann wohin geht. Das muss auch geübt werden. Das jetzt gerade in so einem frischen neuen Team haben wir auch bemerkt, dass da müssen wir häufiger ins Training gehen, weil die wieder Rollenverteilung nicht so ganz klar ist manchmal bei nicht so eingespielten Teams. Wir sind ja ein ganz junges Team. Aber das ist ja gut. Also das ist eine Herausforderung, das ist eine Aufgabe für uns. Und da haben wir auch eine Arbeitsgruppe zu, die sich dann eben da Gedanken macht. Genau, die ist aus dem Team auch. Das ist auch so ein Ansatz, den wir stark verfolgen. Also Arbeitsgruppen immer aus dem Team heraus, nicht von außen irgendwie, sondern sie kennen unsere Strukturen. Und dann hoffen wir da auf baldige Ergebnisse.
Ja, super spannender Ansatz und natürlich auch vielleicht da nochmal die Rückfrage. Wenn man jetzt in diese Arbeitsgruppen geht, ist das Teil der normalen Arbeitstätigkeit und der Arbeitszeit? Weil das sind ja häufig auch Themen, die an uns herangetragen werden. Das können wir gar nicht sozusagen in der gleichen Zeit bewältigen. Oder ist das sogar schon Engagement darüber hinaus? Also wie funktioniert das eingebettet?
Nein, wir erfahren ein Glück viel Unterstützung auch von oberen Management-Ebenen, dass solange der Dienstplan sozusagen gesichert ist, ja, also die Patientenversorgung gesichert ist, die Patientensicherheit, dass wir da Leute auch freistellen können für solche Entwicklungsarbeit, Strukturarbeit. Und ja, es ist jedes Mal ein Drahtseilakt. Aber da kann man ja zum Beispiel so eine örtliche Bindung rausnehmen. Ne? Kann man sagen, also ihr als Arbeitsgruppe verabredet euch, sagt uns bitte danach, wie viel Zeit ihr gebraucht habt, dass wir sie als Dienstzeit gut schreiben können.
Toller Ansatz, super spannend. Ich hatte vorhin noch mal einmal in meiner Riesenfrage das Thema Digitalisierung angesprochen. Im Bereich der Intensivmedizin sehen wir natürlich schon sehr lange PDMS-Systeme, wo Patientendaten erfasst werden. Das gehört ja ein Stück weit in diesen großen Intensivkurven, die ich sozusagen noch so kenne von der Intensivstation, in der Historie auch schon dazu. Sind Sie voll digitalisiert und auch schon in Dialog mit der Normalstation oder gibt es da noch was ich tun muss, damit Sie sich da im Prozess unterstützt fühlen?
Unterstützt, genau, das war nämlich, bei der Unterstützung hat es aufgehört, Unterstützung, genau, wollte ich nämlich noch sagen, um den Bogen zu schließen zur Digitalisierung, Unterstützung bräuchten wir tatsächlich in der Dokumentation, zum Beispiel medizinische Fachangestellte. Wir haben zum Beispiel Wunddokumentationen, die können zum Teil sehr zeitraubend sein. Ja, wenn man da jemanden hätte, der da auch komplett immer im System mit drin ist und uns das abnehmen würde, das wäre zum Beispiel noch was, was man ausbauen könnte. Das wollte ich nämlich noch sagen. Und ansonsten sind wir natürlich digital auf der Intensivstation, stehen wir ja ganz gut da. Also wir haben elektronische Patientenkurven, wir haben auch ein übergreifendes fürs ganze Unternehmen Patientenverwaltungssystem sozusagen, womit auch der normalstationäre Bereich arbeitet. Mhm. Und bei uns sind zum Beispiel Röntgenbilder, CTs etc. auch alles schon digital. Aber ich weiß, dass im Rahmen des Zukunftsgesetzes jetzt viel ausgebaut wird. Mhm. Und da habe ich mich auch ganz besonders drüber gefreut, dass auch hier die Charité wieder bottom-up macht und sich die Praktiker mit reinholt. Die nämlich am Ende mit arbeiten müssen, gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mit den Profis, die es umsetzen müssen, mhm, ja, IT-technisch, dass da jetzt Konzepte am Wirken sind, damit das nachher auch total anwenderfreundlich ist.
Sie hatten jetzt zwei super wichtige Bereiche erwähnt. Also erstmal bin ich ganz froh über den letzten Teil zur Digitalisierung, dass Sie eingebunden sind, dass man das Bottom-up macht. Ich glaube, das sollte auch ein Selbstverständnis sein in der Umsetzung von Digitalisierung. Aber Sie haben gesagt, es ist ein Ritt auf Messerschneide, schon in der Idee, wie man Innovation umsetzt, Teamarbeit umsetzt. Und dann kommt noch Digitalisierungsarbeit dazu. Das ist natürlich etwas, was dann viel auf einmal abverlangt. Aber wenn Sie da sozusagen nicht eingebunden sind, wird die Lösung für sie nicht funktionieren. Also da bin ich ganz froh drum und finde das natürlich auch ein spannendes Vorbild. Ich denke, das nehmen sich die meisten Organisationen so vor, aber es ist, wie gesagt, schwierig unter einen Hut zu bringen. Dann haben Sie am Anfang nochmal gesagt, Unterstützung, zum Beispiel medizinische Fachangestellte, die durchaus Aufgaben übernehmen können. Wir nennen das ja immer in den Diskussionen, wenn wir hier in den Richtlinien sind zu Personal und so weiter, heißt es ja immer Qualifikationsmix. Qualifikationsmix umfasst ja verschiedene Facetten. Nicht nur die Unterstützung durch medizinische Fachangestellte, sondern es kann auch ganz breit die Ausbildungsgänge umfassen und auch die Akademisierung. Was wir jetzt aktuell in der politischen Welt immer sehen, ist, der komplette Fokus, die Pflege und alles, was sonstiges Personal ist. Deswegen hatte ich es vorhin so gesagt, Sie hatten ganz allergisch reagiert. Wo drin ja auch wirklich Profis stecken, Versorgungsprofis wie Hebammen, Ergotherapeuten. Die werden so ein bisschen unter ferner Liefen behandelt und zum Teil dann rausbereinigt. Stichwort Pflegebudget. Da ist ja eigentlich der Gedanke gewesen, Personalaufwachs zu ermöglichen und in die Zukunft zu bringen. Aber Sie haben gerade gesagt, dass dieser Qualifikationsmix quasi eigentlich dieser Teammix ja ein entscheidender Vorteil auch für die Versorgung sein kann.
Absolut, absolut.
Was würden Sie sich da wünschen?
Sich noch breiter aufzustellen. Wir hatten zum Beispiel durch Zufall in der Pandemie eine Sozialpädagogikstudentin. Mhm. Die war wirklich Gold wert. Also die Kommunikation mit den Angehörigen, was alles natürlich sehr schwierig war. Sie durften nicht zu Besuch kommen, ihre Angehörigen nicht sehen. Wir hatten dann Tablets da zum Telefonieren mit Bild irgendwie. Mhm. Und sie hat so viele Sachen abgenommen, was die Angehörigen angeht, und hatte da so ein super Gespür, eben aufgrund ihres Studiums. Ja, wir haben uns zum Beispiel auch gewünscht, Physiotherapeuten. Es gibt ja auch inzwischen die Akademisierung der Physiotherapeuten. Mhm. Vielleicht da auch noch mehr reinzugehen. Es ist doch auch für jeden medizinischen Studenten besser, in der Klinik zu arbeiten und dort seinen Nebenjob, seinen 450-Euro-Job irgendwie abzuleisten, als irgendwo Bier zu zapfen. Ja, also nicht, dass ich jetzt die Gastronomie hier, aber das bringt allen, glaube ich, viel mehr unterm Strich. Wenn wir dennoch die Physiotherapeuten kriegen könnten, ja, das wäre auch super. Dann Sozialpädagogik. Ich habe tolle Studien gelesen aus den Staaten, wo es sowas gab wie einen Rezeptionisten oder eine Rezeptionistin vor der Intensivstation. Das ist in manchen Kliniken dort ganz normal. Wie großartig. Dort werden die Angehörigen erstmal aufgenommen. Sie bekommen bestimmte Sachen erklärt. Das macht sonst die Pflege, wenn sie Zeit hat. Und ansonsten fällt es eben unter den Tisch, weil natürlich der Patient vorgeht. Mhm. Und also die Sicherheit. Mhm.
Quasi, dass diese Teamansätze auch Pflege entlasten können, da wo sie profimäßig alleingestellt ist und wirklich nur die intensivmedizinische Pflege leisten kann, aber dass diese Schnittstellen auch wirklich im Teamansatz unterstützt werden. Und das ist ein Beispiel, was ich tatsächlich noch nicht kannte, sozialpädagogische Studentin. Wie holen Sie denn solche Leute rein in den Kontext? Sie sind ja die Profis in der Versorgung. Sie kennen sich extrem gut aus mit den Krankheitsbildern. Wenn Sie einen Patienten vorgestellt bekommen, dann wissen Sie, so geht das wahrscheinlich weiter. Das bedeutet das Therapieziel. Wie holen Sie denn dann diese unterschiedlichen Professionen ab, sodass Sie dann auch sprachfähig werden, zum Beispiel gegenüber den Angehörigen oder auch im Team gut mitlaufen?
Bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, da ging es vor allem um Prozedere, als zum Beispiel die Besuchszeiten so ein bisschen eröffnet wurden wieder. Ne? Also wo die Leute hin müssen, dass sie einen Schnelltest brauchen etc. Das waren eher so strukturelle Sachen. Aber das sind auch alles Sachen, die wir natürlich sonst den Angehörigen vermitteln müssen irgendwie. Ne? Oder anschreiben per E-Mail. Wir haben zum Beispiel ein Delay-Präventionsprojekt im Bereich, wo wir viele Informationen brauchen. Und oft kann uns der Patient die nicht geben, weil er beatmet ist oder von der Vigilanz her so weit eingeschränkt, dass er diese Antwort nicht geben kann. Und dann müssen wir die Angehörigen kontaktieren. Ja, und das ist zum Beispiel eine tolle Aufgabe gewesen, die sie super gemeistert hat, diesen Kontakt zu den Angehörigen herstellen und die Information für uns von dort zu holen. Sie muss also gar nicht und soll auch gar nicht medizinische Auskünfte geben. Ja, da sind häufig die direkten Gespräche mit dem ärztlichen Dienst oder der Bezugspflege vorgesehen. Also das wir müssen einfach gucken, welche Tätigkeiten gibt es, was kann abgenommen werden, ja, was kann gut abgenommen werden und nicht einfach nur behelfsmäßig. Mhm. Und dazu ist auch total das Verständnis im Team, das ist so komplex nachher, damit jeder weiß, was die bestimmte Berufsgruppe kann, macht, darf, ja auch. Es gibt ja auch gesetzliche Rahmen, Curriculi, ja, also was kann die Pflegefachassistenz, ja, was hat sie gelernt, was darf sie. Das ist eine Herausforderung, aber total spannend und am Ende, glaube ich, unheimlich gewinnbringend für alle.
Wir sprechen dann in dem Zusammenhang ja häufig über Personalbedarfsbemessung. Ganz häufig, aber sehr isoliert noch an dem Rand der Pflege. Wenn wir diese Komplexität jetzt mitdenken und auch gleichzeitig sehen, dass zum Beispiel leider die Intensivmedizin gar nicht berücksichtigt ist in der aktuellen Planung für ein Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument, das demnächst kommen soll. Was würden Sie sich wünschen, wie diese Teamansätze auch gefasst werden? Planen Sie dieses Personal schon konkret mit ein in Ihren Stellenplänen? Und was brauchen wir da politisch, dass wir diese Realität, wo wir tolle Entlastung sehen, aber sogar auch noch zusätzliche Impulse, vielleicht aus Berufsgruppen, die ich noch gar nicht, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten, dass das möglich wird?
Ja, schwierige Frage. Also mit eingeplant haben wir diese Unterstützung nicht. Das hat sich, also für uns ist das recht neu. Das ist tatsächlich auch aus der Not heraus entstanden in der Pandemie, wo jede helfende Hand einfach dringend benötigt war, noch mehr als jetzt. Und haben einfach Learning by Doing, ne, daraus gelernt und haben gesagt, das wollen wir unbedingt weiterbehalten. Ja, und dann haben glücklicherweise auch andere Managementstrukturen gesagt, ja, wenn ihr sagt, das hilft euch, wir machen das weiter. Und momentan läuft es so, dafür gibt es keine Ausschreibung auch oder so Stellenausschreibung. Ne? Momentan ist das tatsächlich Mundpropaganda, ne? Unter den Studenten etc. Und also wir haben bisher niemanden bekommen, den wir nicht einsetzen konnten. Ich muss es andersrum angehen, das Thema, weil eine wirkliche Personalbemessung auf der Intensivstation, also ich finde, das ist eh ein super schwieriges Thema. Ich habe Zeiten miterlebt, wo es über bestimmte Scoring-Systeme, TIS-28 etc. gemacht wurde, was wirklich fernab jeder pflegerischen Tätigkeit ist eigentlich. Und dann aber auch das Impulssystem, was aus Heidelberg kam, was sehr komplex war tatsächlich, ja, aber was auch nicht ganzheitlich war. Ich glaube, wir müssen uns leider von dem Gedanken verabschieden, dass wir ein ganzheitliches Bemessungssystem finden, womit alle zufrieden sind. Es wird es nicht geben.
Was glauben Sie, ist eher die Realität, in die wir gehen müssen?
Ich erhoffe mir ein bisschen Vertrauensrückgewinn, dass wir vielleicht nicht alles in knallharten Zahlen immer abbilden können, dass dieses Verständnis auch da ist in den entsprechenden Ebenen. Und dass zum Beispiel im Rahmen des Tarifvertrags und der Aushandlung hat Verdi ja zum Beispiel in jedem Bereich in der Charité nachgefragt, wie viele Leute braucht ihr? Ne? Also Pflege hasst es, sich zu langweilen, das muss ich dazu sagen, aber das muss man eben auch wissen in den bestimmten Gremien. Ja, die werden nie sagen, wir wollen hier zwei Pflegekräfte für einen Patienten haben. Ja, sowas würden wir gar nicht fordern. Aber es muss, jeder Bereich hat seine Spezialitäten. Es gibt hochtechnisierte Intensivstationen, es gibt aber auch Intensivstationen, wo jetzt keine invasive Beatmung mehr, eher so ein IMC-Charakter ist, der aber oft nicht minder anstrengend ist. Weil wache Patienten haben Angst, haben Durst, haben Schmerzen, äußern sich, man muss beistehen und man versucht sie ja optimal zu unterstützen. Ja, also das ist wieder einfach ein ganz anderer Anspruch, der aber nicht weniger arbeitsaufwendig ist. Und das wird häufig nicht gesehen.
Ja, seitens der DKG versuchen wir immer so einen Ganzhausansatz zu propagieren in der Idee, dass man halt eine gewisse Flexibilität auch zulässt und dass man vor allen Dingen auch sagt, die Professionen, die am Patienten arbeiten, haben den Blick darauf, was sie brauchen, was der Patient braucht und eine gewisse Flexibilisierung. Dementsprechend ist für uns natürlich immer die spannende Frage, die Struktur und die Rahmenbedingungen nicht außen vor lassen. Stichwort dann jetzt auch tatsächlich diese Pflegepersonalbedarfsbemessung als Idee der Hilfestellung und Orientierungsgröße, aber auf der anderen Seite die Idee tatsächlich auch Räume zu ermöglichen, so wie Sie sie ja auch in Ihrer Teamarbeit erschließen, Personal flexibel da einzusetzen, wo es gebraucht wird, wo man es medizinisch sinnhaft auch einordnet. Das ist für uns sozusagen auch ein ganz wichtiger Ansatz. Das bedeutet natürlich auch gemeinschaftlich arbeiten, wie bei der Digitalisierung im Prinzip auch mal fragen, was wird tatsächlich gebraucht? Und Sie haben gesagt, dass viele Dinge sehr, sehr komplex sind, die dann auch immer nochmal zusätzliche Anforderungen stellen. Wir sehen jetzt ein Nebeneinander von verschiedenen Erfassungssystemen, das kommen wird. Was glauben Sie, ist aber eigentlich das, was leistbar ist aus dem Bereich der Pflege heraus? Also was ist etwas, was Sie sagen, das macht Sinn, das kann ich auch vermitteln im Team in Bezug auf Bedarfsbemessung und Orientierung, wo Personal gebraucht wird? Wo wird's abgehoben?
Also was ja zum Beispiel auch durch die Divi, glaube ich, publiziert wurde, das war so ein Schlüssel von einer Pflegekraft für zwei Patienten. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eine interdisziplinäre Intensivstation hat, sage ich mal, dann gibt es ja da Patienten, die sehr betreuungsintensiv sind und etwas weniger. Das ist also eine natürliche Mischung, sage ich mal. Es wird immer Dienste geben, wo es drei Notfälle nebeneinander gibt. Ja, das wird dann wieder so ein harter Dienst. Aber das ist eben auch mal so. Aber dann wird es auch Dienste geben, wo man vielleicht drei, vier fast Verlegungskandidaten schon hat, die nicht so aufwendig sind. Das würde sich im Bereich dann amortisieren. Mhm. Ne? Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, das ist ein sehr anstrengender Patient, da geht jetzt wirklich nur eine Pflegekraft hin. Eine Pflegekraft kümmert sich den ganzen Dienst um diesen Patienten. Dafür muss aber eine andere Pflegekraft vielleicht mit Unterstützung dann drei Patienten übernehmen, die eben nicht so pflegeintensiv sind oder stabil sind. Ja. Ich habe keine Lösung, leider. Aber ich bin auch oft unzufrieden gewesen mit bisherigen Bemessungssystemen, muss ich sagen.
Aber wir sehen im Prinzip, auf der Stationsebene, in der Professionalität, können Sie ganz gut steuern, wo Hilfe am dringendsten gebraucht ist und wo tatsächlich dann die Pflege wirklich für die Patienten da sein muss. Also müssen wir uns ein Stück weit auch in eine Flexibilisierung begeben, was unsere Denkweisen angeht und nicht die starren Zahlen am Reißbrett sozusagen festlegen und sagen, dann ist es auch gut, sondern uns auch wirklich der Diskussion stellen, dass es einen gewissen Fluss gibt, einen Flow, der dann auch funktionieren muss auf den Stationen, den Sie natürlich mit dem Vertrauen, dass Sie das am besten können. Ja, das dürfen wir uns auch alle nicht anmaßen. Wir sind nicht statt Ihnen da am Bett, dass wir Ihnen das natürlich dann auch ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung sozusagen von der eigenen Gestaltungsmacht, nicht bis ins allerletzte dezidiert irgendwie Gebrauch zu machen, sondern tatsächlich auch bottom-up. Wir hatten das Thema ganz, ganz häufig heute, auch wirklich Gestaltung zuzulassen. Vielen Dank für den Impuls an der Stelle nochmal. Dann hatten wir am Anfang über Unterstützung gesprochen, in verschiedenster Form. Wir hatten jetzt Digitalisierung, wir hatten Berufsgruppen, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten, die die Pflege unterstützen können. Aber Sie sind ja auch quasi einfach mal ein Mensch, Privatmensch, der regenerieren muss, der auch ein Leben führt jenseits der Klinik. Wobei wir ja nun gehört haben, wie engagiert Sie sind in so vielen Themen drumherum auch noch. Wie unterstützt Sie konkret Ihre Klinik? Was glauben Sie, ist notwendig für die Generation Y, aber vielleicht auch diejenigen, die jetzt sozusagen altern und vielleicht dadurch auch nochmal ganz andere Anforderungen haben, pflegebedürftige Angehörige haben, selber auch vielleicht neue und längere Regenerationszeiten brauchen? Sie waren mal in einem Gespräch mit Hubertus Heil und Silvia Neid. Und Silvia Neid hatte gesagt, ja, die älteren Spielerinnen, die müssen ja auch ein bisschen länger regenerieren als die jüngeren. Was braucht es da, um auch wirklich nachhaltig gesunde Pflege zu ermöglichen im Sinne der Menschen und der Personen, die dann tatsächlich auch als Individuen in die Krankenhäuser gehen jeden Tag?
Ich denke, dass da das Schlüsselwort Resilienz ist. Das ist altersklassenübergreifend und das ist aber auch eine sehr persönliche Sache. Also man sagt, Resilienz ergibt sich aus sozialen Kontakten, ja, und Selbstwirksamkeit. Und das sind beides Sachen, die wir aber im Unternehmen auch geben können. Und davon, also profitiere ich zum Beispiel, mein Team. Ja, also wenn ich es anschreibe, ist es mal mein Lieblingsteam. Das ist einfach ein gemeinsames Arbeiten, aus dem ich einfach auch Kraft ziehen kann. Ja, weil es positive Rückmeldungen gibt. Und es gibt einfach so tolle Menschen bei uns im Unternehmen. Und wie gesagt, das ist eine recht persönliche Sache. Da müssen die Mitarbeiter natürlich selber schauen, wo sie ihre Resilienz auch zum Teil wiederbekommen nach der Pandemie. Mhm. Ja, das wird auch nicht jedem leicht fallen. Aber wir können als Unternehmen zum Beispiel Stellen schaffen. Also die Charité hat auch Stellen geschaffen tatsächlich für Mitarbeiter, für die es eben körperlich nicht mehr an diese Belastungsgrenzen gehen kann. Das sind zum Beispiel, gab es ein paar Stellen als Patientenmanager. Das sind aber auch Stellen, die in geregelter Arbeitszeit zu besetzen sind. Das heißt, das war auch eine Lösung für alleinerziehende Elternteile. Mhm. Ja, das ist wichtig, denke ich. Das funktioniert, glaube ich, in großen Konzernen ganz gut. Aber so kleiner die Unternehmen werden, umso schwieriger wird das sicher, solche Stellen zu schaffen. Ansonsten gibt es für die Engagierten in der direkten Patientenversorgung noch die Möglichkeit, Projekte zum Beispiel ins Leben zu rufen. Mhm. Und dazu gibt es dann eine anteilige, fest verplante theoretische Arbeitszeit, die aber frei geplant werden kann. Also da kann ich zu Hause an meinem PC sitzen oder ich komme in die Klinik und kann das auf den Montag machen, auf den Sonntag, wie ich möchte. Und der Rest ist weiterhin in der direkten Patientenversorgung. Das ist zum Beispiel auch eine Entlastung, weil es ist auch eine Entlastung vom Schichtdienst. Wenn ich 30% weniger im Schichtdienst bin, ist es eine Entlastung. Es ist auch eine körperliche Entlastung. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch eine Abwechslung in meinem Beruf. Das ist zum Beispiel auch was, was die Generation Y sehr schätzt. Also mir fällt ehrlich gesagt niemand ein, der das nicht schätzt. Abwechslung in seinem Beruf. Aber das steht bei den Bedürfnissen sozusagen ganz oben bei der Generation Y.
Glauben Sie, dass das auch ein Mechanismus ist, diese Idee der hybriden Arbeitsplätze, um die stille Reserve wiederzugewinnen? Also die Gruppe von Menschen, die eigentlich mal im medizinischen Beruf gearbeitet haben, die jetzt aber vielleicht unter den Bedingungen oder auch vielleicht unter erschwerten privaten Bedingungen erstmal gesagt haben, Arbeitszeitreduktion oder vielleicht auch erstmal Arbeitsaufgabe. Sind das oder New Work quasi von zu Hause arbeiten in der Pflege? Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht noch gar keiner so richtig auf dem Schirm hat. Hilft uns das beim Fachkräftemangel in der Zukunft, um auch attraktiv zu sein gegenüber anderen Branchen und sprachfähig zu sein, dass wir moderne Arbeitsplätze bieten?
Also aus dem Job Ausgetretene, so weit würde ich nicht gehen, die zurückzugewinnen mit solchen Projekten. Aber ich denke, dass die Mitarbeitenden, die ihre Zeit reduziert haben, ihre Arbeitszeit, dass wir da unterm Strich auf mehr Arbeitszeit kommen als Unternehmen. Also dass wir am Ende gewonnen haben, weil also 100% 40 Stunden die Woche am Bett zu arbeiten im Dreischichtsystem ist eine ganz schön harte Nummer. Mhm. Ja, also das machen häufig die Berufseinsteiger, die Jüngeren. Und umso älter die Leute werden, umso weniger wird es dann. Dann kommt Familie dazu etc. Dann wird die Arbeitszeit häufig weniger. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, geht sie meistens nochmal hoch. Aber jeder hatte das mal. Jeder hat mal 100% gearbeitet in der Regel und weiß, wie anstrengend das ist. Wenn wir diesen Druck rausnehmen können durch theoretische Arbeitszeit und in dieser Zeit arbeiten sie ja trotzdem fürs Unternehmen, für den Bereich, für die Profession, ja, dann haben wir unterm Strich vielleicht eine Arbeitszeiterhöhung.
Sehr spannendes Konzept. Und offensichtlich ja auch schon umgesetzt bei Ihnen. Das ist toll. Wenn wir jetzt so ganz konkrete Faktoren nochmal betrachten, die vielleicht auch die Kliniken betreffen, Kinderbetreuung, Unterstützung, Entlastung, wenn ich zum Beispiel Angehörige zu Hause habe, die selber Betreuung benötigen. Was braucht es da an Rahmenbedingungen? Sind das vielleicht auch einfach mehr so Hygienefaktoren? Also ist das sowieso schon mit eingerechnet? Wie sehen Sie das so?
Ich glaube leider noch nicht. Es ist leider noch kein Hygienefaktor, aber sollte es sein. Meine Kinder zum Beispiel waren tatsächlich in der Kita auf dem Gelände der Klinik. Das ist leider keine Betriebskita, das muss man auch sagen. Das ist, glaube ich, was, wo man noch richtig viel rausholen kann. Aber wir wissen ja auch, dass es auch an Erzieherinnen und Erziehern mangelt. Mhm. Also das wird auch keine leichte Aufgabe. Aber das ist auf jeden Fall eine Sicherung. Ne? Also dann kann ich auch meinen Dienst um 6.30 Uhr beginnen, wenn ich weiß, dass diese Kita um 5.45 Uhr aufmacht. Ich weiß nicht, wie viele Kitas ich angeschaut habe vorher in der Umgebung vom Wohnort. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht um 7 mein Kind abgeben und um 8 auf Arbeit erscheinen. Das ist natürlich etwas, wo der Arbeitgeber vielleicht noch nachlegen kann, aber das ist ein Riesenschuh. Also das ist mir schon bewusst.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Das heißt, wir sehen tatsächlich, Arbeitgeber können eine Menge tun. Das eine sind so die Rahmenbedingungen, die Kinderbetreuung ermöglichen. Sie haben auch im Vorgespräch einmal etwas erwähnt von einem Familienbüro, wo man wirklich auch ganzheitlich nochmal die Mitarbeiter in ihrer Familiensituation unterstützt. Das finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig natürlich die Kombination mit dem, was wir vorhin hatten, Teamarbeit, Motivation und auch die Selbstwirksamkeit im Sinne einer ganzheitlichen Stärkung der Resilienz betrachten. Wenn wir jetzt auf die Medienberichterstattung schauen, sehen wir ganz häufig auch einen sehr negativen Tenor. Wie viele innerlich schon gekündigt haben, wie viele einen Berufsfeldwechsel erwägen. Nicht nur in der Pflege, das sehen wir mittlerweile ja auch im ärztlichen Bereich, da gibt es ganz gute Studien dazu. Wenn Sie jetzt sagen würden, das, was Sie trägt oder was Sie glauben, was spannend ist an dem Beruf der Pflege, was würden Sie sozusagen als Plädoyer halten, warum das doch ein spannender Beruf ist, der vielleicht auch gegenüber den Bürojobs dieser Erde Vorteile bietet?
In erster Linie ist der Beruf absolut sinnhaft. Das ist ein großer Antrieb, denke ich, also für mich auf jeden Fall. Und dann ist es eben nicht 8 Stunden am Rechner sitzen. Das ist nicht jedermanns Sache und auch überhaupt nicht mein Ding. Das und diese Teamarbeit, dieses Interprofessionelle über die Disziplinen hinweg, über verschiedene Berufsgruppen und trotzdem man mit so vielen Menschen arbeitet, arbeitet man doch mit einem Kern, dem eigenen Team, ganz eng zusammen und es herrscht ein ja wirklich starkes Vertrauensverhältnis. Das sind Sachen, die, glaube ich, nicht jeder Job bieten kann.
Ja, vielen Dank, Frau Hobus, die Einzigartigkeit des Berufsfeldes nochmal einmal so schön darzustellen. Ich sehe es ja bei Ihnen, die Motivation ist da, das Leuchten, das Brennen für diesen Beruf und auch für die Weiterentwicklung des Berufs, dass man nicht stehen bleibt, dass man neue Wege geht. Ich glaube, da haben wir sehr viele spannende Impulse bekommen heute auch nochmal, die wirklich real besetzt sind mit der Arbeit, die sie täglich leisten, wo wir sehen, das funktioniert, das begeistert dann auch die nächste Generation, ein ganzheitlicher Ansatz in der Pflege. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Freude am Beruf. Tragen Sie die Botschaften, die Sie haben, gerne weiter, so wie Sie das bisher machen. Uns hilft das sehr, auch nochmal ein neues Verständnis auch zu entwickeln für die Pflege. Und hoffe, dass wir Sie in Zukunft auch noch mal häufiger im Rahmen unserer Veranstaltung der DKG begrüßen dürfen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier und ich komme natürlich gern.
Ja, gerne auf eine Fortsetzung irgendwann. Und ich gucke natürlich auch ganz gerne mal bei Ihnen vorbei, wenn ich darf.
Gerne.
Das würde mich sehr, sehr freuen, weil das vor Ort zu erleben ist sicherlich nochmal eine andere Fragestellung und diese Themen dann auch wirklich einzubringen. Bottom-up ist für mich eigentlich das Stichwort dieses Gesprächs. Nicht da stehen bleiben, irgendwo von ganz weit weg drauf zu schauen, irgendwas zu regulieren, sondern wirklich im Vertrauen, im Miteinander zu gestalten. Ich glaube, davon konnten wir ganz viel von Ihnen lernen heute. Vielen Dank.
Ich danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.